SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
7. März 2009, der Start des Weltraumteleskops Kepler.
Hey Dad.
Ja?
Glaubst du, es gibt Menschen auf anderen Planeten?
Keine Ahnung, Fünkchen. Aber ich würde sagen, wenn wir die Einzigen sind, ist das eine ziemliche Platzverschwendung.
Eine uralte Frage. Die kleine Amerikanerin Ellie Arroway stellt sie ihrem Vater im Science-Fiction-Film Contact.
Ist der Mensch allein im Universum? Ganz ohne Nachbarn da draußen? Oder gibt es irgendwo eine zweite Erde in einem anderen Sonnensystem? Gibt es vielleicht viele Erden? Wimmelt der Kosmos von Leben, von intelligenten Wesen?
Lange Zeit konnten Forscher und Philosophen nur spekulieren, bis 1995 zwei Schweizer Astronomen Fakten präsentierten, den ersten sogenannten Exoplaneten. Einen Planeten, der um einen sonnenähnlichen Stern kreist, Lichtjahre entfernt. Eine Sensation, die auch eine junge Abiturientin elektrisierte, Lisa Kaltenegger.
Ich habe mein Abitur in 1995 gemacht und genau dieses Jahr war das Jahr, wo wir die ersten Planeten um Sterne wie unsere Sonne gefunden haben.
Wir, das ist die Astronomen- und Astrophysikergemeinde, in der sich die Österreicherin inzwischen einen Namen gemacht hat.
Und das ist eigentlich ein Wahnsinn. In diesen 15 Jahren sind wir von den ersten Planeten, die wir entdeckt haben, zu denen gekommen, die schon so ähnlich wie unsere Erde sein könnten.
Irgendwo da draußen im All umrunden erdähnliche Planeten ihren Stern? Das ist wirklich unglaublich, denn diese Entdeckung verändert unsere Stellung im Kosmos dramatisch. Nicht zum ersten Mal. Jahrtausende lang glaubten wir unsere Erde im Zentrum des Kosmos, umrundet von 7 Planeten: Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Sie wanderten am Himmel durch die Tierkreiszeichen.
Doch Mitte des 16. Jahrhunderts verstieß Nikolaus Kopernikus die Erde aus dem Mittelpunkt. Seine Himmelsbeobachtungen bewiesen eindeutig, die Sonne steht im Zentrum, die Erde aber ist ein Planet und umrundet die Sonne wie die anderen Planeten. Allein der Mond kreist um die Erde. Mit immer größeren Teleskopen entdeckten Astronomen später 2 zusätzliche Planeten, Uranus und Neptun, schoben auch die Sonne aus der kosmischen Mitte an den Rand unserer Galaxie, der Milchstraße. Und nahmen schließlich auch der ihre Einzigartigkeit. Sie war nur eine von Abermilliarden Galaxien in einem schier unfassbar riesigen Universum.
Aber mit jedem Schritt weiter aus der Mitte drängte eine Frage umso stärker ins Zentrum.
Sind wir allein im Universum? Was passiert mit der Erde? Ist unser Sonnensystem normal oder sehr Ausnahme? Die fangen wir jetzt schon an zu beantworten.
Indem die Planetensucher das Licht der Sterne extrem genau analysieren, denn sie haben nicht mehr als dieses Licht. Kriminalisten gleich fügen Astronomen und Astrophysiker wie der Amerikaner Geoff Marcy winzigste Spuren im Sternenlicht zum Steckbrief unsichtbarer Planeten zusammen.
Planeten anderer Sterne zu entdecken, ist eine riesige Herausforderung. Aus einem einfachen Grund. Planeten produzieren selbst keine Energie. Deshalb leuchten sie nur schwach.
Sie reflektieren nur das Licht ihres Sterns.
In contrast to stars,
dagegen gibt es im Inneren der Sterne Kernreaktionen. Deshalb leuchten sie milliardenmal heller als ihre Planeten und überstrahlen sie total. Will man trotzdem Planeten finden, braucht es ausgefuchste Verfahren.
Diese raffinierten Verfahren analysieren Helligkeitsschwankungen der Sterne oder Farbänderungen ihres Lichts. Das Prinzip hinter der Farbverschiebung kennt jeder, von Schallwellen nämlich. Beim Näherkommen der Schallquelle hören wir den Ton höher, beim Wegfahren tiefer. Die Bewegung verschiebt die Frequenz der Schallwellen, heißt die Tonhöhe. Auch bei Lichtwellen verändert eine Bewegung der Quelle die Frequenz und das heißt die Farbe des Lichts. Nur was bewegt einen riesigen Stern? Ganz einfach, die Schwerkraft des kleinen Planeten.
Wenn ein Planet um einen Stern herumkreist, dann zieht der auch an seinem Stern. Es ist genauso, wie wenn Sie mit einem Hund spazieren gehen. Auch wenn Sie den Hund nicht sehen, sehen Sie, dass der Spaziergänger gezogen wird. Und das ist ganz ähnlich beim Stern.
Ist der Planet hinterm Stern, zieht er ihn weg von uns. Ist er vor seinem Stern, zieht er ihn auf uns zu. Bei jedem Umlauf des Planeten taumelt der Stern für uns Beobachter leicht vor und zurück.
Und es verschiebt die Farben des Sterns.
Ins Rote, wenn der Stern sich entfernt, ins Blaue, wenn er sich nähert.
Exakt solche periodischen Farbschwankungen fanden die Schweizer Michel Mayor und Didier Queloz mit ihrem extrem empfindlichen Messgerät an einem Stern im Pegasus. Das Indiz für einen Planeten. Das Ausmaß der Rot-Blau-Verschiebung und ihre rhythmische Wiederholung identifizierte einen mächtigen, Jupiter-ähnlichen Gasplaneten. In nur 4 Tagen rast er in großer Nähe um seine Sonne.
Das schien völlig absurd. Schließlich braucht unser Jupiter weit weg von der Sonne fast 12 Jahre für einen Umlauf. Didier Queloz.
Die Geschichte der modernen Astrophysik ist gespickt mit Falschmeldungen über Entdeckungen neuer Planeten. Aber unser Planet ist echt. Dies wurde sehr rasch von Kollegen und unserem Konkurrenten Jeff Marcy bestätigt. Plötzlich gibt es sie, diese Exoplaneten. Und sie stimulieren enorm. Projekte, die eingestellt wurden, werden wieder aufgenommen. Es kommt Geld herein. Neue Wege in der Forschung werden entwickelt.
Darunter auch die Transitmethode. Sie wurde zum Königsweg. Geoff Marcy über das Prinzip, mit dem er eigentlich selbst der Erste sein wollte.
Zieht der unsichtbare Planet vor dem Stern vorbei, blockiert er ein bisschen Licht. Und der Stern erscheint leicht blasser.
Einen solchen Transit konnten wir im Juni 2012 mit eigenen Augen verfolgen. Da zog der Planet Venus als schwarzer Punkt über die Sonnenscheibe. Der Nachteil dieser verblüffend simplen Methode: bei Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, also bei Exoplaneten, funktioniert sie nur mit Weltraumteleskopen.
Weil die Erdatmosphäre die Sterne flackern, ihre Helligkeit schwanken lässt. Nur ein Teleskop im Weltraum misst die Helligkeit präzise genug, um winzige, erdgroße Planeten vor ihren riesigen Sonnen zu erkennen. Ihre kontinuierlich gemessene Helligkeitskurve zeigt jedes Mal eine Delle, wenn der Planet vor seinem Stern vorbeizieht.
Siebter März 2009. Eine Delta-2-Rakete der NASA trägt das Weltraumteleskop mit Namen Kepler ins All.
Weil das Teleskop mit seiner ausgeklügelten Optik erdähnliche Planeten sucht, bekam es den Namen des Astronomen Johannes Kepler, denn der entdeckte Anfang des 17. Jahrhunderts die Gesetze der Planetenbahnen und begründete außerdem die wissenschaftliche Optik.
In einem kleinen Himmelsbereich beim Sternbild Schwan überwacht Kepler permanent 150.000 Sterne auf periodische Lichtschwankungen. Daraus schließen die Forscher auf Größe und Umlaufzeit der unsichtbaren Planetenkandidaten, die erst zu echten Planeten avancieren, wenn Astronomen von der Erde aus im Licht des jeweiligen Sterns auch periodische Farbverschiebungen finden. Sie verraten die Masse des Planeten und seine Sonnenentfernung. Beide Methoden zusammen legen den Planetentyp fest. Ob Kepler zum Beispiel einen großen Gasplaneten wie Jupiter oder eher einen kleinen Gesteinsplaneten wie die Erde gefunden hat.
Das Herz der Astronomin Lisa Kaltenegger schlägt höher, wenn erdähnliche Planeten ihren Stern innerhalb der sogenannten lebensfreundlichen Zone umkreisen. Also weit genug entfernt von ihrer Sonne, dass Wasser nicht einfach verdampft, aber nicht so weit, dass Wasser dauernd gefroren bleibt. Dann nämlich fahndet die Forscherin aus Österreich im Sternenlicht nach Hinweisen auf eine Planetenatmosphäre.
Wenn sich der Planet vor den Stern schiebt, wird ein Teil des Sternenlichts durch die Planetenatmosphäre gefiltert, bevor es zu ihnen kommt. Und in der Planetenatmosphäre gibt es Moleküle, so wie Sauerstoff,
Stickstoff oder Kohlendioxid. Und die filtern ganz charakteristische Teile des Lichts weg. Die Atmosphäre hinterlässt dem Licht praktisch ihren Fingerabdruck.
Und das sagt uns, welche Chemikalien, Wasser, Sauerstoff, Methan, Kohlendioxid, es in der Atmosphäre eines solchen Planeten gibt und sagt uns, ob es ähnlich ist wie bei der Erde oder ganz anders.
Aktuell kann die Österreicherin nur bei den großen Gasplaneten mit ihren dicken Atmosphärenhüllen Fingerabdrücke nehmen. Für kleine, erdähnliche Planeten
brauchen wir natürlich ein größeres Teleskop, weil sie einfach mehr Licht kriegen pro Sekunde, das ihnen dann die Information eben gibt über diesen spektralen Fingerprint.
Kepler selbst ist für diese Art Atmosphärenfinden nicht ausgelegt. Und außerdem hieß es im August 2013
Nachrichten. Die NASA muss die Mission ihres Weltraumteleskops Kepler abbrechen. Das Teleskop lässt sich wegen eines technischen Defekts nicht mehr richtig steuern.
Doch dank findiger NASA-Ingenieure suchte Kepler mit reduziertem Gesichtsfeld noch bis 2018 weiter. Dann war vorerst Schluss. Erst Ende 2021 konnten die Astronomen mit dem erheblich stärkeren James-Webb-Weltraumteleskop ihre Suche fortsetzen und nun auch die Atmosphäre von Exoplaneten analysieren. Darunter exotische aus Wasserdampf, Schwefeldioxid und Silikatwolken. Und schon fiebern die Forscher dem europäischen 40 Meter Riesenteleskop in Chiles Atacama-Wüste entgegen. Das soll Exoplaneten und ihre Atmosphären von der Erde aus finden und untersuchen.
Und wenn die Planetensucher unter den echten Planeten einen erdähnlichen finden, mit Atmosphäre und flüssigem Wasser, bedeutet das Leben wie auf der Erde? Leider noch lange nicht.
Denn dazu braucht es vieles mehr. Zum Beispiel einen Mond, der die Erdachse stabilisiert. Einen Metallkern mit Magnetfeld gegen die schädliche Weltraumstrahlung. Radioaktivität im Kern als Erdheizung. Einen Jupiter, der vor Kometeneinschlag schützt und jede Menge weiterer glücklicher Umstände. Auf der anderen Seite wendet Lisa Kaltenegger ein.
Ob wir jetzt Leben finden oder nicht, wäre natürlich super spannend, aber wir finden Welten um uns herum, die uns in Kontext setzen. Wir sind nicht mehr allein. Wir wissen, es gibt Planeten und andere Sterne.
Doch alle Lichtjahre entfernt, unerreichbar. Und so bleiben wir doch allein. Wir haben nur unsere Erde. Und der Blick zum Sternenhimmel fordert uns weiter heraus, meint Geoff Marcy.
What defines this marvelous species of ours, Homo sapiens?
Das Besondere an dieser wunderbaren Spezies Homo sapiens ist der Drang zum Erforschen, ins Unbekannte aufzubrechen und nachzuschauen, was dort ist. Die frühen Hominiden wanderten von Ostafrika über den Globus, die Polynesier kamen in ihren kleinen Booten bis nach Hawaii und weiter. Und jetzt schauen wir nach draußen zu den Sternen und fragen uns, wohin die nächste Reise führt.
Wie das amerikanische Mädchen Ellie Arroway im Film Contact. Nach ihrem Astronomiestudium forscht sie nach Signalen von denen da draußen.
Stellen Sie sich vor, 400 Milliarden Sterne sind da draußen, allein in unserer Galaxis. Wenn von einer Million dieser Sterne bloß einer Planeten hat, ja, und wenn von einer Million dieser Planeten nur einer Leben hat, und wenn von einer Million dieser Planeten auch nur einer intelligentes Leben hat, dann gibt es draußen im All Millionen von Zivilisationen.
Wenn nicht, dann wäre das eine ziemliche Platzverschwendung.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burgner an das Kepler-Weltraumteleskop, das am 7. März 2009 gestartet wurde. Zeitzeichen morgen über den Protest iranischer Frauen gegen Bevormundung und Schleierzwang im März 1979.